Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Diese Folge ist eine ganz besondere. Sie ist die letzte im Jahr 2024. Und da man am Ende des Jahres zum einen so den Blick ja zurückwirft auf das, was in den vergangenen 12 Monaten geschehen ist und zum anderen auch den Blick nach vorne richtet auf das kommende Jahr und was es so bringen wird, wollen wir das heute auch tun. Also der Podcast Gebäudewende wird heute quasi zum Podcast Jahreswende. Und dafür spreche ich heute nicht nur mit einer Gesprächspartnerin oder Partner, sondern gleich mit vier. Das komplette Redaktionsteam des Gebäudeenergieberater sitzt hier am Tisch mit mir. Und jetzt gehen wir mal so die Reihe um. Da beginnen wir mit der Pia Grundludwig. Vielleicht sagst du einfach mal kurz Hallo und
Ja, hallo, ich bin Pia Grundludwig, im Moment noch Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater und freue mich total, in dieser Runde zu sein heute.
gut, dann machen wir doch mit der nächsten Dame weiter.
Ich bin Claudia Siegele, Gebredakteurin der ersten Stunde und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr.
Sehr gut. Alex?
Ja, ich bin Alexander Borchert. Ich bin seit April 23 beim Gebäudeenergieberater Redakteur.
Und der Joachim.
Ja, ich bin Joachim Werner, seit 5 Jahren jetzt dabei und gerade kommissarisch Chefredakteur.
Okay, sehr gut. Ja, ich habe mich ja selbst auch schon vorgestellt, Markus Strelitz, und bin jetzt hier auch mit dabei und auch mit dabei im Podcast. Und ja, freue mich, dass wir jetzt hier so zusammensitzen und mal so eine ganz spezielle Runde machen. Man kann ja über dieses Jahr so einiges sagen. Es ist einiges passiert. Das GEG mit der 65%-Regel ist in Kraft getreten. EU-Gebäuderichtlinie wurde beschlossen. Das Solarpaket wurde verabschiedet. Und dann zu guter Letzt sozusagen ist dann auch noch die aktuelle Regierungskoalition zerbrochen, was sicherlich auch nochmal Auswirkungen auf die Energieberatung sicherlich haben wird. Das sind nur einige der Dinge, die man so nennen könnte, was so im vergangenen Jahr passiert ist. Aber mich würde interessieren, was sind euch so aus beruflicher Perspektive in diesem Jahr ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Wer möchte beginnen?
Was ich spannend fand, war, ich habe dieses Jahr ja eher so ein bisschen, sag mal, von der Tribüne aus betrachtet, aus gesundheitlichen Gründen. Aber was mir jetzt aufgefallen ist im Rückblick, ist, dass es im Vergleich zu den vergangenen Jahren dann doch relativ wenig Stop and Go gab in der Förderung. Wir hatten ja die letzten Jahre immer die Situation, dass die Fördertöpfe nicht voll genug waren und die Leute dann Anträge gestellt haben, die Kolleginnen und Kollegen beraten haben und man dann irgendwann im Juni, Juli gemerkt hat, okay, das Geld ist zu Ende, was machen wir jetzt? Das fand ich eine relativ entspannte Situation in diesem Jahr,
Okay.
abgesehen von der unsäglichen Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz natürlich.
Okay. Stop and Go ist übrigens in der kommenden Ausgabe 10 des Gebäudeenergieberater haben wir auch einen Artikel zum Thema jetzt zu dieser kommenden Neuwahl. Und da war immer das, was jetzt bei den Leuten, mit denen wir darüber gesprochen haben, befürchtet würde, dass eben nicht wieder zum Stop and Go kommt. Also da drücken wir mal die Daumen fürs nächste Jahr, dass es dann auch dabei bleibt. Claudia, dein Rückblick.
Also mein Rückblick in diesem Jahr, was mich in der politischen Ebene sehr gestört hat, also bis hoch zu Frau Geiwitz, dass scheinbar das Thema Dämmung durch sei. Also es war eh dann alles fokussiert auf das sogenannte Heizungsgesetz, dass wir alle mit Wärmepumpen dann in Zukunft heizen sollen. Und in dem Zusammenhang fiel halt auch die Aussage, ja, man muss vielleicht auch den Fokus weg von dem Dämmen der Gebäudehülle hin zur Anlagentechnik machen, ein Auseinanderdividieren der Notwendigkeiten, um Gebäudeeffizienz zu machen, halte ich persönlich für das erfolgloseste Konzept. Und dass das von politisch höchster Ebene eigentlich dann so postuliert wurde, ja, das hat mich im Negativen sehr stark beeindruckt und wurde auch darin dann wiederum bestätigt beim Gebäudehüllenforum mit unserem Keynote-Speaker Carsten Schwanke, der sehr eindrücklich die Themen Klimawandel, Wetter und Resilienz oder auch der Umgang bei den Gebäuden auf diese Veränderungen sehr drastisch und sehr klar gezeigt hat. Und da bin ich halt überhaupt nicht der Auffassung, dass man einfach nur mit einer effizienteren Heizung diesen Themen begegnen kann. Und das war so ein bisschen mitgeschwungen im Frühjahr, alles fokussiert auf Heizungs- und Anlagentechnik. Und das hat mich beeindruckt im negativen Sinne, aber wir wissen, dass es so nicht bleiben kann.
Alex, du hast auch schon ganz kräftig genickt, als
Ja,
Claudia hier.
durch meine Vorrednerin an, ja, aus vollem Herzen. Also was mich, ich sag mal, so beeindruckt hat oder was ich gesehen habe, ich habe einen Vortrag verpasst, dummerweise. Da ging es genau darum, und zwar gab es auf dem Dinner-Kongress Energiewende eine Podiumsdiskussion zum Thema Desinformation. Und ich finde, das geht an die Wurzel. Warum können sich solche Desinformationen durchsetzen? Warum werden die immer wieder eingespeist? Warum kommen die? Also den muss ich mir nochmal anhören. Ich habe es auch aus anderen Richtungen gehört. Tatsächlich, dass die Sachen, die quasi Energiewende und vor allem die Gebäudewende behindern, das sind mehr oder weniger Fehlinformationen, die in der Pipe bleiben, die Kommunikationskanäle verstopfen. Und der Letzte, der da negativ aufgefallen ist, ist der Herr Jens Spahn, jetzt auf dem Wärmepumpenforum in Berlin, der auch nochmal gesagt hat, wir können ja stattdessen mit grünem Öl heizen. Irgendwas ist da im Schwunge, aber ich merke, es ist immer mehr Leuten bewusst, dass da das Problem liegt, bei der Desinformation.
Joachim? Ja, Thema Information ist natürlich eines. Stop and Go hatten wir nicht, aber wir hatten die Umstellung der Förderung. Also manche Programme sind ja von der BAFA zur KfW gegangen, was auch nicht so reibungslos ablief und was ja auch die Energieberaterinnen und Energieberater einiges an, sage ich mal, Nerven gekostet hat, was ihnen auch einiges an Zeit genommen hat, um sich um ihre eigentliche Aufgabe zu kümmern, nämlich das Energieberaten. Ja, Energieberatung ist einfach ein komplexes Thema und wenn von Haus aus, wenn jemand eben Dämmung, Gebäudehülle und Anlagentechnik, erneuerbare Energien berücksichtigen will und dann sich aber auch großteils mit Bürokratie rumschlagen muss. Da hatten wir ja dieses Jahr auch einige Beiträge im Gebäudeenergieberater dazu, wie auch sich die Verbände da hingehend stellen dem Thema. Ich hoffe, dass es künftig einfacher wird für Energieberaterinnen und Energieberater, sich eben auf Energieberatung zu konzentrieren und weniger auf Bürokratie Rücksicht nehmen zu müssen.
Alexander hat es schon angesprochen, das Thema Desinformation. Das wundert mich schon. Ich beschäftige mich jetzt seit 10, 15 Jahren mit dem Thema Gebäudewende, mit dem Gebäudebereich. Und es kursieren immer wieder die gleichen Gerüchte. Dämmen lohnt sich nicht. Man kann auf grünes Öl setzen. Man kann auf grünes Gas setzen. Und insgesamt spielt, was mich auch wundert, der komplette Gebäudebereich in der öffentlichen Diskussion eigentlich nach wie vor keine dominierende Rolle. Ich meine, jeder wohnt irgendwo, jeder muss steigende Heizkosten zahlen. Eine unserer Aufgaben der Energieberaterinnen und Energieberater der entsprechenden Institution müsste auch sein, dieses Thema einfach jetzt nochmal stärker in den Mittelpunkt zu stellen.
Also ich komme ja so aus dem erneuerbaren Energienbereich als Journalist mit Solartechnik-Themen hauptsächlich beschäftigt und ehrlich gesagt, früher war immer der Ansatzpunkt erstmal runter mit dem Energieverbrauch und dann kann man auch mit erneuerbaren Energien richtig was bewegen. Und das geht irgendwie immer mehr verloren oder ging immer mehr verloren. Und ich glaube, das ist auch eine unserer Aufgaben, da wieder darauf hinzuweisen, dass das ein sinnvoller Weg ist. Passt auch beides zusammen.
Meine Rede eben auch. Wir haben ja auch sehr viel Bestand, der zum Teil oder zum großen Teil auch leer steht. Und wenn eigentlich solche Potenziale nicht ins Gespräch kommen oder wenn sich auch eine Kommune nicht darum kümmert. Also es sind einfach unheimlich viele Bestände, die leer stehen. Und wenn man dann in so einem hohen Bereich ansetzt, dass man sagt, Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, wenn es vielleicht erstmal nur neue Fenster und eine Dämmung brauchen und vielleicht ein bisschen renovieren, dass so eine Wohnung wieder bewohnbar wird, auch dann die Qualitäten erfasst werden. Es hängt ja auch alles so ein bisschen damit zusammen. Die Wohnungsnot einerseits in den Ballungsgebieten, dass keine Neubauten mehr entstehen, dann wieder das Thema graue Energie. Es ist alles miteinander verwoben. Und der größte Ansatz wäre eigentlich wirklich mal nach dem zu schauen, was wir haben, nämlich den Bestand.
Also was mir gerade eingefallen ist, noch als du auch vom Bürokratie-Dschungel gesprochen hast, den die Energieberatenden sich ja irgendwie so ausgesetzt fühlen. Ich betreue ja hier im GAP so ein bisschen auch die digitalen Themen und wir hatten jetzt oder haben noch immer eine Serie zum Thema KI. Und fand ich zum einen sehr spannend, welche Möglichkeiten KI jetzt mittlerweile auch in der Energieberatung öffnet und gerade auch, um zum Beispiel Energieberatenden auch bei diesen ganzen bürokratischen Themen zu unterstützen und sie das vielleicht zu vereinfachen. Das finde ich sehr spannend, was sich da getan hat innerhalb von kürzester Zeit, wenn man sich überlegt, wie lang eigentlich jetzt KI überhaupt erst nutzbar ist. Also ChatGPT kam vor 2 Jahren raus und hat jetzt schon für so einen extremen Wandel gesorgt. Und auf der anderen Seite zeigt aber auch gerade KI manchmal, wie kompliziert die Dinge sind, weil KI selbst auch wieder extrem viel Energie frisst und man da wieder so beide Seiten hat und das auch immer ganzheitlich betrachten muss. Aber grundsätzlich finde ich es schon sehr spannend, was sich in dem Bereich tut und es ist, glaube ich, auch lohnt es sich, die Dinge anzugucken oder die Angebote anzugucken, die es da in dem Bereich gibt. Das wäre so mal der erste Rückblick aus bisschen fachlicher Sicht. Jetzt sind aber Redakteure ja nicht nur Redakteure, sondern im Privatleben auch Menschen und haben auch so ihre eigenen persönlichen Dinge, die vielleicht so im Jahr passiert ist. Deswegen würde ich mich mal interessieren, ob es auch, was ihr so nennen könntet, wenn ihr mal so aus persönlicher Sicht auf das Jahr zurückschaut, was ist da euch besonders in Erinnerung geblieben?
Für das letzte Jahr oder für das jetzt zu Ende gehende Jahr, aus meiner privaten Sicht muss ich sagen, ich bin ja tief im Herzen eigentlich Französin, meine zweite Heimat, und ich war dieses Jahr wieder in Paris, bin ich jedes Jahr, und im Spätjahr war ich in Südfrankreich, und ich muss sagen, beeindruckt hat mich dieses Mal, als ich in Paris war, ich habe die Fondation Louis Vuitton angeguckt und die Fondation Le Corbusier. Und dieser Gegensatz des Bauhauses aus den 30er Jahren zu diesem irren Bau von Louis Vuitton, diese Gegensätze so zu sehen, zu spüren, in den Gebäuden sich zu bewegen und so eine Zeitreise zu machen, das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und ja, und in Südfrankreich war ich mal wieder auf dem Hausboot und das macht mir einfach Spaß.
Schön. Pia, bitte, Pia.
Ja, ich war ja dieses Jahr aus unterschiedlichen Gründen vor allem in Tübingen unterwegs. Und was mich beeindruckt ist, zum einen, wie versucht wird hier unter der Ägide des ex-grünen Oberbürgermeisters Boris Palmer den Gebäudebestand wirklich umfassend anzupacken. Das finde ich schon wirklich sehr beeindruckend, was man mit öffentlichen Gebäuden macht, was man mit Schulen macht, die man saniert, was man mit Kindergärten macht, die man saniert, was man auch mit der Bebauung von neuen Grundstücken macht, also mit der Nutzung von zum Teil dann auch Gärten, was ich sehr schade finde für Wohnbebauung. Aber ich fand es sehr, sehr erfrischend zu sehen, dass Tübingen als sehr alte Stadt auch eine Stadt ist, die im Aufbruch ist, was die Baukultur angeht.
Alex?
Ja, ich fürchte, jetzt geht's mit Baukultur weiter. Sorry. Also ich wohne ja seit Oktober letzten Jahres in Stuttgart und meistens dauert das lange bei mir, bis ich so Städte kennenlerne. Das passiert aber dann, wenn ich Besuch kriege. Und mit dem Besuch muss ich ja irgendwo hin. Da war unter anderem jetzt die Weißenhof-Siedlung endlich mal da. Das war einerseits Wahnsinn zu sehen, was hier zulande, wann war das 1927, glaube ich, ne? Was da schon möglich war. Und schockierend, wie das damals angegriffen wurde und wie das heute wieder angegriffen wird. Ja. Also dass diese Moderne, die da quasi, die wurde da hingesetzt und es funktioniert und es sieht gut aus und irgendwie merkt man, die stehen schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Ja. Das andere war, mit dem gleichen Freund bin ich dann ins Mercedes-Museum und habe gesehen, dass hier die Verbrenner immer noch alive and kicking sind. Und das habe ich nicht mehr verstanden. Das verstehe ich einfach nicht. Ich bin neulich bei mir aus der Tür rausgekommen und höre so einen Motor laufen und sehe, wie nebenan so ein junger Mann sich so einen neuen Sportwagen anguckt und die haben einfach mal den Motor laufen lassen, damit das mit dem Motor, dass das Ding rund läuft. Ne? Und das scheint immer irgendwie, ich weiß nicht, ist das unterlernt? Keine Ahnung, scheint noch zum Lebensmodell zu hören. Ne? Das ist was brummen muss. Ne? Und die Zeit ist eigentlich vorbei.
Und das, was du mit den Widerständen gemeint hast, ist das, dass jetzt auch unter anderem die AfD auch gegen das Bauhaus, wie das jetzt sich sehr kritisch äußert, ne?
Ja, was Einschneidendes oder was? Wir waren dieses Jahr, sind nach Spanien gereist und haben in Montpellier einen Freund besucht und das erwähne ich eigentlich nur, um zu zeigen, dass es auch in anderen Ländern eigentlich vorwärts geht, aber überall so ein bisschen auf Sparflamme, denn der installiert da Solaranlagen und wir sind dann mit ihm durch die Stadt geradelt und er hat uns ein paar von seinen Anlagen gezeigt und es sind relativ wenige. Also man sieht, obwohl ja Montpellier eine sonnige Stadt ist, relativ wenige Anlagen irgendwie, aber was trotzdem toll war, dass wir immer wieder an Baustellen vorbeigekommen sind und zwar an Baustellen für Straßen, für neue Straßenbahnlinien und Straßenbahnhaltestellen. Also es gibt unterschiedlichste Ansätze für Verkehrswende, Gebäudewende, setzt da wohl auch unterschiedliche Schwerpunkte, aber ich würde mal sagen, es tut sich ja nicht nur in Deutschland was, sondern überall. Zumindest auch in Frankreich.
Genau, das stimmt allerdings. Also wenn man nach Paris fährt mit dem Zug zum Beispiel, sieht man unheimlich viele Windräder. Man denkt ja immer, Frankreich, Atommacht oder auch letztlich dann, was die Energie angeht mit der Kernkraft. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Frankreich allmählich sich auf den Weg macht.
Das ist witzig, weil mein persönliches Highlight hat auch mit Frankreich und auch mit Paris zu tun. Weil ich kurzfristig, ganz spontan während der Olympischen Spiele mit meiner Tochter nach Paris gefahren bin, um dann Wochenende zu verbringen und uns tatsächlich auch einen Wettkampf anzuschauen und fand das sehr beeindruckend, weil Paris es ja geschafft hat, diese Spiele auch so in die Stadt zu tragen, also Beachvolleyball unterm Eiffelturm und so, solche Dinge. Und was ich halt besonders toll fand, ist, wie sehr, also man sieht ja, es gibt ja zu den Olympischen Spielen ganz viele auch negative Dinge, die einem sofort einfallen, mit Korruption, Kommerzialisierung, Doping und alles.
CO2-Fußabdruck.
Also es gibt da durchaus einiges kritisch zu sehen und zu Recht. Und für meine Begeisterung hat er auch in den letzten Jahren auch deutlich abgenommen. Aber es hat mich dann, als ich dann vor Ort war, so ein bisschen auch wieder versöhnt, weil es einfach Menschen aus aller Herren Länder da waren und es so eine positive und schöne Stimmung war und auch die ganzen Freiwilligen, die da gearbeitet haben, die einem den Weg gezeigt haben, wenn man irgendwo hin musste oder U-Bahn-Fahrpläne erklärt haben oder wie auch immer, extrem freundlich waren und es einfach eine extrem schöne Stimmung war und dann so ein bisschen es so dieses Völkerverbindende, was ja vielleicht mal mit Olympia gedacht war, da zumindest mal zu spüren war. Und das fand ich dann neben all den kritischen Aspekten tatsächlich als eine sehr schöne Erfahrung.
Also ich denke, dass wir da jetzt auch zufälligerweise so viel auf Paris geguckt haben, liegt vielleicht auch daran, dass eben jetzt auch gerade die Notre Dame wieder eröffnet wurde, was ich als ein Vorzeigeprojekt dahingehend sehe, als dass, wenn man was zur Chefsache macht, wenn ein Staat was erreichen möchte, es ist zwar jetzt hier nur ein Gebäude und zwar natürlich ein wichtiges Gebäude für alle Franzosen, weil es einfach die französische Identität darstellt mit und aber man sieht, wenn man was will, und das war ja wirklich ein Schock damals, dieses abgebrannte Kirchenschiff oder Dach vor allem, was dann geht. Und das würde ich mir einfach auch wünschen. Vielleicht war das auch ein bisschen ein Aufbruchssignal für andere Dinge in Frankreich. Man muss es abwarten.
Da fällt mir noch ganz spontan noch ein anderes Highlight ein, weil das so gerade so passt. Die, schon wieder was Sportliches, die EM, Fußball-EM hat ja in Deutschland stattgefunden. Und ich fand, immer abgesehen davon, dass die deutsche Mannschaft toll gespielt hat, aus meiner Sicht, fand ich dieses Statement vom Julian Nagelsmann, nachdem sie dann ausgeschieden waren, so toll, wo er dann auch tatsächlich ein bisschen politisch geworden ist und gesagt hat, dass man doch irgendwie vielleicht mal nicht immer beschweren sollte und rummotzen sollte, sondern dass man zusammen arbeiten muss, dass man halt anpackt, aber dass man halt auch irgendwie zusammen, ich glaube, der hat irgendwie ein Beispiel, wenn dem Nachbar irgendwie beim Heckenschneiden helfen möchte, was, aber er hat dann so gesagt, dass man das vielleicht auch hierzulande mal wieder machen sollte, dass man irgendwie zusammenarbeitet und nicht nur gegeneinander. Das fand ich auch irgendwie auch noch,
ist mir das gerade. Damit wären wir ja schon fast beim Ausblick aufs kommende Jahr.
Ja, der kommt auch noch. Alex.
Also, sorry, das fällt mir jetzt dazu ein, weil wo er jetzt über Notre Dame gesprochen hat, das gilt ja auch als Beispiel einer wunderbaren Choreografie von verschiedenen Gewerken. Da haben sie ja Leute wirklich zusammengebracht, die manchmal auch nicht gut miteinander können an Gewerken und die müssen das relativ gut so irgendwie zusammengeführt haben, dass die alle in einem Schrank gezogen haben. Und,
das stimmt, ja.
Wenn man den Medien glauben darf.
Ja. Wenn man Desinformation
braucht. Wenn wir jetzt schon bei so persönlichen Dingen sind, würde mich jetzt noch interessieren, wie jeder einzelne von euch zu diesen Themen gekommen ist, über die wir ständig beim GAP schreiben. Also sprich, wie ging das los? Was war die Motivation für euch, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Wer möchte beginnen?
Joachim? Fange ich an. Ja, also bei mir war es so, dass erneuerbare Energien haben mich schon immer interessiert. Ich habe in der 11. Klasse, glaube ich, ein Referat gehalten über erneuerbare Energien und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Habe dann zwar was Technisches studiert, bin dann aber zum Journalismus gekommen und habe dann einfach immer über Solarenergie geschrieben und bin froh, dass ich jetzt letztendlich dann doch irgendwann beim GAP gelandet bin, weil das hat so das Feld ein bisschen verbreitert. Habe mich vorher immer so praktisch journalistisch in Heizkellern oder auf dem Dach bei den Solaranlagen bewegt. Kam jetzt auch Dämmung und Fassade dazu und es hat einfach, ergibt jetzt so ein Gesamtbild für mich, was ich unheimlich spannend finde.
Sehr schön.
Schreiben, was Sinn macht, ist meine Motivation. Mhm. Ich komme ja eigentlich aus dem Computerjournalismus, habe bei einer Computerzeitung mein Volontariat gemacht vor langer, langer Zeit und bin auch ganz froh, dass ich in diesem Umfeld geblieben bin, habe dann aber irgendwann gesehen, alleine mit der IT wird dieses Land nicht zu retten sein und habe dann mich eben diesen Themen des energieeffizienten Bauens, die halt auch sehr viel mit Technik, mit Werkstoffen zu tun haben, zugewendet und finde es nach wie vor super interessant und auch notwendig, damit mit wirklich gutem und aufgeklärtem Journalismus reinzutun, wie wir das beim Gebäudeenergieberater machen.
Alex?
Also die Motivation ist eindeutig auch die, also ich finde, dass das Problem Nummer eins der Menschheit ist der Klimawandel und im Bereich Gebäude werden halt immer die Weichen für sehr lange Zeit gestellt. Deswegen denke ich mal, ist das um was man sich kümmern muss. Und ich habe vorher für Endverbraucher geschrieben, bevor ich zum GAP gekommen bin. Und da konnte man sich dann in der Richtung nicht so richtig austoben. Und ich denke, beim GAP ist es das zentrale Thema. Darum geht's. Ne? Und ohne jetzt pathetisch zu werden, es gibt ja diesen schönen Spruch, willst du Teil von etwas Größerem sein? Das sagt ja auch der Orca zur Kegelrobbe. Ne? Willst du Teil von etwas Größerem sein? Aber irgendwo, ich finde, irgendwo ist was dran. Ja? Man muss etwas ich sag mal, so eine Idee haben, wo man hin will. Und macht das Sinn, wie Pia gesagt hat, macht das Sinn, worüber man schreibt. Die Richtung, in die man schreibt. Und ja, weniger pathetisch kann ich jetzt nicht.
Okay. Pathos ist nichts Schlechtes.
Nicht verboten. Nee. Gut.
Ja, ich finde, das gute Feedback, was wir haben, zeigt auch, dass wir Dinge machen, die Wirkung haben. Also hatte ich selten so in einem Job wie die letzten 3,5 Jahre.
Also meine Motivation war nach meinem Architekturstudium, weil ich da auch schon gearbeitet habe als Architektin, dass ich festgestellt habe, dass Architekten fremdeln mit der Technik. Ja, also Details, es geht gerade noch so, aber wenn es dann in die Haustechnik geht, habe ich, also geht mir aber auch so, ich bin in unserer Redaktion die am wenigsten von der Haustechnik versteht, sage ich jetzt mal. Aber als ich zum GEP kam, war ich zuvor 10 Jahre in einer Architekturfachzeitschrift, habe dort die Technik als eigenes Ressort verantwortet und hab da gemerkt, man muss die Technik einfach in ein richtiges Bild setzen und man muss sie in Zusammenhängen erklären. Und das ist das, was mir beim GEP auch so wahnsinnig viel Spaß macht, dass hier eben die Technik alleine nicht nur im Heft beleuchtet wird, weil man weiß, wie es die Leserstruktur aussieht, dass eben viele Ingenieure und Architekten eben die Energieberatung machen. Das heißt, sie haben ein Berufsbild, das über das energetische Konzept hinausgeht und somit sich das sowieso automatisch verknüpft, die Inhalte, die wir im GEP publizieren. Und dass mein Part als Architektin dann der im GEP der sein darf, dass ich eben diesen Link zur Architektur und zum Bauen eigentlich absolvieren darf, weil das halt auch meine ureigene Kompetenz ist. Das motiviert mich natürlich auch, immer wieder an Probleme ranzugehen und auch zu versuchen, eben, was wir im Heft ja auch immer wieder haben, über die Objektreportagen zu zeigen, wie es umgesetzt dann letztlich doch funktionieren kann. Und das treibt mich an beim GEP, muss ich sagen.
Ja, meine Motivation, das schließt so ein bisschen an das, was du gesagt hast, Pia, weil wir kennen uns ja auch aus dem Computerjournalismus. Wir haben bei der gleichen Computerzeitung gearbeitet und ich hatte tatsächlich gar nicht an solche Themen, über mit denen wir uns jetzt beschäftigen oder ich jetzt dann auch nur gar nicht so sehr gedacht. Und dann hast du mich aber zu diesen Themen gebracht und bin dafür immer noch sehr dankbar, weil ich das ähnlich sehe wie du. Es sind dann Themen, die uns jetzt alle umtreiben und in die kommenden Jahre extreme Relevanz haben für diese Gesellschaft und für die, und jetzt bin ich auch so ein bisschen pathetisch, für die Menschheit selbst. Und ich glaube, da dann auch die Aufklärungsarbeit, wir hatten es vorhin über Desinformation in dem Bereich zu leisten, ist was, wo es einem nicht nur schön findet, wenn man eine schöne Geschichte geschrieben hat, sondern wo man auch ein gutes Gefühl hat, weil man denkt, man hat irgendwas Sinnvolles getan, um es mal so ganz einfach zu sagen.
Ich habe noch so eine Anmerkung, was mich so ein bisschen vorhin in der Diskussionsrunde so ein bisschen innerlich getrieben hat, aber ich finde, Desinformation ist vielleicht gar nicht so der richtige Ausdruck, sondern keine Information. Also Desinformation heißt ja, man streut bewusst eine falsche Information, passiert auch, weiß ich auch, aber viele Dinge, die sich in irgendwie eine falsche Richtung entwickeln, die haben ihr Fundament in der fehlenden Information. Und ich finde, da sehe ich einen Riesenhebel für unsere Zeitschriften, auch für unsere Leser gegenüber ihren Kunden, um daran zu arbeiten. Und das halte ich für elementar wichtig.
Okay. Ja, ich habe in der Anmoderation gesagt, wir wollen auch so einen kleinen Ausblick ins kommende Jahr geben. Und dann wollen wir das doch auch mal tun, weil steht ja einiges auf der Agenda fürs kommende Jahr und zwar aus einem ganz besonderen Grund, aber den darf vielleicht Joachim jetzt mal sagen, was denn so nächstes Jahr ganz besonders ist.
Ja, nächstes Jahr wird das Jubeljahr. Nächstes Jahr haben wir ordentlich was zu feiern. Der Gebäudeenergieberater wird 20 Jahre. Das werden wir auch im Heft tun. Wir werden eine neue Rubrik einführen. Es wird Gewinnspiele geben für unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Und auch für die Neuen wird es da einiges an schönen Preisen zu gewinnen geben. Mehr will ich eigentlich nur nicht verraten. Das andere soll dann die Leserinnen und Leser überraschen.
Also man kann sich darauf freuen, auf die Hefte. Und es wird in jedem Heft so ein bisschen einen Hinweis oder einen Bezug zum Jubiläum geben. Vielleicht auch mal so einen Blick hinter die Kulissen der Redaktion und solche Dinge. Also es wird spannend und ja, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Und jemand, der jetzt einen ganz besonderen Anteil daran hat, dass es speziell in den vergangenen Jahren auch so lief mit dem GEP, wie es lief, dass der Gebäudeenergieberater die Entwicklung gemacht hat, dass es diese Podcasts überhaupt gibt, mit denen wir jetzt gerade sprechen, das ist die Pia. Und Pia, du hast uns jetzt auch nochmal was ganz Spezielles zu sagen, auch im Hinblick aufs kommende Jahr.
Ja, genau. Dieses Jahr wird mein letztes Jahr sein. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dieses Jahr war für mich ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und es wird auch im nächsten Jahr so sein. Sie haben es ja schon mitgekriegt im Heft selber, dass ich im März meinen Posten als Chefredakteurin abgegeben habe an den Joachim Berner erstmal kommissarisch und zum Jahresende wird der Joachim Berner dann den Job des Chefredakteurs übernehmen. Ich hatte super Jahre beim Gebäudeenergieberater. Wir haben als Team, nicht nur ich, sondern als Team mit Joachim und Claudi und mit seit 2023 auch Alex und seit neuestem Markus wirklich uns, glaube ich, gegen den Trend der Medienkritik stemmen können, weil wir einfach ein gutes Produkt gemacht haben, kooperativ. Wir haben es geschafft, die Abozahlen auszubauen. Wir haben es geschafft, neue Formate zu entwickeln. Zum Teil auch getrieben durch Corona mit den Webinaren, als wir gesagt haben, okay, man muss einfach jetzt schnell ein Format entwickeln, um die Weiterbildung sicherzustellen. Wir haben die Signalgruppe Berufseinstieg gemacht, in der Regel diskutiert wird. Und was ich super fand, war, dass es im März einen super abrupten Übergang gab zu dem jetzigen Team, der aber einfach perfekt funktioniert hat. Und ja, insofern bin ich tiefenentspannt. Sie werden weiter von mir hören. Ich werde noch ein halbes Jahr mich um die Ausbildung unserer Volontärin kümmern, die wir jetzt im Januar mit an Bord nehmen. Und werde auch versuchen, noch das Thema künstliche Intelligenz, Anwendungen, die wir in der Redaktion nutzen, ein Stück weit voranzutreiben. Und darauf freue ich mich.
Also, wenn ich da kurz noch einhaken darf, ich kenne den GEP ja seit 20 Jahren und ich habe die Entwicklung des GEP mitgemacht. Die ersten Jahre, die waren überaus spannend, weil wir gar nicht wussten, wie lange bleibt diese Zeitschrift am Markt, wo geht die hin, wie entwickelt sie sich, wie schnell kommt eine Konkurrenz. Wir waren selbst erstaunt, wie lange gar keine Konkurrenz irgendwie am Horizont sichtbar war. Das war der Anfang und das war auch was Spezielles. Aber ich muss sagen, so dieser Wumms, wie man da schon so in der Politik gehört hat, den die PIA ausgelöst hat mit dem GEP, der war schon bemerkenswert. Also da merkt man mal, eine Person von außen kommt und einfach motiviert ist. Also was sie da gestemmt hat, das war schon eine richtig große Leistung, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil das auch die Zukunft des GEP gesichert hat, die es auch ermöglicht hat. Diese Leistung von ihr hat es echt auch ermöglicht, dass wir als Team so arbeiten können, wie wir es können. Wir sind für eine Fachredaktion mit guten Kompetenzen besetzt und glaube, das ist eine super Strategie auch des Verlages, das so weiterzufahren. Und daran hat die PIA wirklich erheblichen Anteil.
Ja, ich glaube, dem können wir uns alle anschließen und wir sind sehr, sehr froh und sehr glücklich, dass wir mit dir zusammenarbeiten konnten und jetzt auch noch ein bisschen weiter können. Und ich persönlich bin auch sehr froh, dass du mich zum GEP geholt hast. War
auch ein cooler Move.
Ja, also es macht Spaß und es ist eine tolle Arbeit mit allen Kollegen und Kolleginnen und ein tolles Team. Und das Team wird jetzt künftig vom Joachim Berner angeführt sozusagen. Und ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen, was so dich dann so antreibt jetzt demnächst.
Ja, was uns antreibt, ist, glaube ich, dass wir den Standard halten, den wir mit der PIA erreicht haben und dass wir die Formate, die wir neu entwickelt haben, so weiterführen, vielleicht sogar ein bisschen ausbauen können. Es gibt genügend zu tun, also die Zukunft wird uns genügend Aufgaben stellen, denen stellen wir uns auch. Und mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Also wir haben eine wunderbare Basis durch die PIA gelegt bekommen, auf der können wir, glaube ich, ganz gut weiterarbeiten.
Super, das klingt doch gut. Dann können wir doch jetzt noch mit dem so immer schön üblichen Neujahrswunsch noch abschließen, unsere Podcast-Folge. Das ist ja immer so berühmt-berüchtigt. Jeder setzt sich oder oft Vorsatz fürs neue Jahr. Und da würde mich interessieren, was ihr denn so für euch da als Ziel gesetzt habt. Claudia, fällt dir schon mal was ein?
Ja, mir fällt schon was ein, natürlich. Ich nehme heraus zwei Wünsche. Der eine Wunsch ist, der geht an die Pia, dass sie weiterhin gesund bleibt und jetzt dann ihre Auszeit, die sie dann jetzt kriegt, dann auch genießen kann. Und mein zweiter wichtiger Wunsch ist, bitte, bitte, liebe Leser vom GEP, wählt am 23. Februar eine demokratische Partei.
Das war zwar eher ein Wunsch als ein eigener Vorsatz, den man hat, aber...
Also mein Vorsatz ist, dass ich eine wähle.
Okay, gut. Alex?
Was ganz Banales ist, üblich weniger Bewegung, mehr Alkohol oder umgekehrt.
Finde, kann man ganz flexibel sein.
Ja, finde ich auch.
Je nach Situation.
Ich halte das dann, wie es kommt.
Sehr gut. Joachim?
Ja, eigentlich habe ich den persönlichen Wunsch, dass ich mehr Zeit für die Liebsten zu Hause habe, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen.
Okay. Ich würde jetzt ausnahmsweise jetzt mit meinem Neujahrswunsch loslegen oder vorhaben, dass wir dir das letzte Wort geben, Pia. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich weiß noch nicht in welcher Form, aber irgendeiner Form, dieses Jahr hat mich, was die politischen Dinge betrifft, extrem erschreckt, muss ich sagen. Und ich habe vorgenommen, dass es nicht mehr reicht, einfach nur vor dem Fernseher zu sitzen. die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und versuche gerade für mich rauszukriegen, wo ich in irgendeiner Weise mich stärker engagieren kann, sei es ein Ehrenamt oder irgendeine parteiübergreifende Initiative oder was auch immer. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man nicht mehr einfach nur Demokratie konsumieren kann, sondern wo man irgendwie mehr machen muss. Und ich bin da noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen, aber das ist so mein Vorsatz fürs neue Jahr, da vielleicht irgendwie was dazu beizutragen, dass diese Demokratie hier weiter Bestand hat. So, das war mein Neujahrswunsch. Und dann, Pia, überlasse ich dir das letzte Wort.
Ja, dem bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Das finde ich, kann ich nur voll unterstreichen. Werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch tun, auf die Straße gehen, nicht stillhalten, weil das ich im Moment auch sehe, dass die Demokratie in unserem Land massiv unter Beschuss ist und jeder, der zuguckt, guckt halt nur zu.
Ja. Dann sind wir jetzt zum Abschluss auch wieder ein bisschen pathetisch geworden, aber ich finde, das kann man zum Ende des Jahres auch durchaus sein und das ist auch immer vollkommen berechtigt. Ich bedanke mich bei euch für diese ganz spezielle Folge, für das super Gespräch. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich fand, es war eine echt klasse Runde. Und auch von meiner Seite aus, Pia, nochmal auch von mir vielen Dank für alles. Und ja, also, ich sage Dankeschön. Und das war unsere letzte Podcast-Folge im Jahr 2024. Ab Januar geht es dann auch im kommenden Jahr weiter mit spannenden Gesprächspartnern zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Gebäudewende. Mein Name ist Markus Streditz. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen entspannte Weihnachtstage und ich hoffe, Sie können die Zeit nutzen, um ein bisschen runterzukommen und dann frisch ins neue Jahr zu starten. Und wir hören uns dann 2025 wieder.